Ich glaube, eine Entwicklung, die wird auch längerfristig die Zahntechnik und Zahnmedizin beeinflussen. Und zwar, das ist das Patent zu den Zahnstrukturdatenbanken. Also das heißt, dass man von den Zähnen nicht nur die äußere Oberfläche hat, sondern auch den inneren Aufbau. Und wenn man diese Daten hat, dann kann man halt ganz anders agieren bei der Herstellung des Zahnersatzes und auch bei der Rekonstruktion beispielsweise einer früheren Situation. Man braucht überhaupt keine Angst haben, dass der Zahntechniker hier nicht mehr gebraucht wird. Im Gegenteil, diese Kompetenz wird immer mehr gebraucht. Und auch die analoge Kompetenz, weil am Ende des Tages setzen wir keinen Datensatz in den Patientenmund, sondern es ist immer analoger Zahnersatz.
Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk, mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Mein heutiger Gast, der Zahntechniker Josef Schweiger. Ich weiß gar nicht, ob ich Josef oder Sepp, wie er von vielen in der Branche genannt wird, überhaupt vorstellen muss. Denn Sepp Schweiger ist bekannt wie ein bunter Hund. Seit 25 Jahren arbeitet er an der Poliklinik für zahnärztliche Prothetik der LMU in München. Dort leitet er von Anfang an das zahntechnische Labor und hat seither Scharen von Studierenden der Zahnmedizin durch die Tücken der restaurativ-prothetischen Versorgung begleitet. Auch für mich ist Sepp ein Freund und Vertrauter geworden. Zudem ist seine echte Kapazität im Bereich der dentalen CAD/CAM-Technologien, sodass er mir immer wieder mit Rat und Tat zur Seite stand und steht, wenn es darum geht, ein kniffliges CAD/CAM-Thema zu bearbeiten oder sinnvoll einzuordnen. Sein Know-how in diesem Bereich konnte er 2017 in dem Taschenbuch CAD/CAM in der digitalen Zahnheilkunde bündeln, das er zusammen mit Annette Kischnick verfasst hat und das ich fachlich lektorieren durfte. Ein solches Werk galt bis dato als nicht realisierbar. Jedoch konnte Sepp mit Hilfe von Annette und mir ein Buch konzipieren, das vorwiegend Basics transportiert und daher nicht so schnell veraltet und vor allem einfach überarbeitet werden kann. Neben seiner Funktion als zahntechnischer Leiter war und ist Sepp aber auch an mehreren Studien beteiligt, veröffentlichte zahlreiche Fachbeiträge und besitzt Patentrechte an innovativen dentalen Produkten und Ideen und so vieles, vieles mehr. Sepp ist aber auch ein leidenschaftlicher Naturmensch, der in seiner Heimat, dem Chiemgau, viel Ausgleich sucht und findet. So zum Beispiel auf seinem Hausberg, dem Hochfällen. Was ihn immer wieder auf diesen 1674 Meter hohen Gipfel treibt und was ihn derart dental antreibt, das möchte ich in dieser Episode aus Sepp herauskitzeln. Also Mikro an für Josef Schweiger.
Werbung. Die Fräsmaschinen der VHF Performance Class sind die Leistungsträger im Labor. Die K5 Plus ist die Trockenfräsmaschine für Runden. Die N4 Plus ist ideal zum Nassfräsen von Blöcken und Abutments. Zusammen sind sie das unschlagbare Duo für jedes Labor. Für alle Indikationen in perfekter VHF-Qualität. Überzeugt euch selbst. Mehr unter vhf.com.
Lieber Sepp.
Ja, servus dann. Es ist eine große Ehre für mich, heute hier diesen Podcast machen zu dürfen. Wir haben ja schon seit, ich sag mal, 2 Jahrzehnten gemeinsame Wege. Du hast es gerade gesagt, das CAD/CAM-Buch, das war ja eigentlich deine Idee. Machen wir doch ein Lehrbuch für die Auszubildenden, für die Studierenden im Bereich CAD/CAM. Ich war erst skeptisch, habe mir gedacht, naja, ein Buch zu digitalen Themen zu machen. Dein Drängen und deine Überzeugung hat mich dann letztendlich auch dazu bewogen, mitzumachen. Und da bin ich dir sehr, sehr viel Dank schuldig. Und ich freue mich jetzt hier bei diesem Podcast mit dabei zu sein.
Oh, wow. Das freut mich natürlich sehr, dass du hier mir die Ehre so zurückgibst. Für mich ist es aber auch eine absolute Ehre, dich am Mikro zu haben. Und du stehst bei mir auf meiner Wunschliste von Anfang an. Wir hatten auch, glaube ich, mal das mal grob angesprochen, aber da war viel los. Und jetzt soll es sein und es freut mich total, ja, dich als meinen doch wirklich, wie du so schön gesagt hast, langen dentalen Wegbegleiter endlich ja, in diesem Format in die Community zu bringen. Und ja, kann nur noch mal wiederholen, Mikro an für Josef Schweiger. Und ja, ich würde ja auch gleich starten mit der ersten Frage, wenn es für dich okay ist. Und zwar nämlich mit dem guten Hochfällen, deinem Hausberg, den ich in der Anmoderation genannt habe. Wann warst du das letzte Mal auf diesem und was zieht dich dort so magisch an?
Der Hochfällen ist vielleicht nicht der höchste Berg der Welt, aber ich sage immer der schönste Berg der Welt. Nein, ist natürlich übertrieben, aber ich war tatsächlich am letzten Sonntag droben. Bei uns wurde in den letzten 2 Wochen ein Musical aufgeführt, Der Watzmann ruft von Wolfgang Ambros. Und da ist es natürlich eine Pflicht, dass man da auch zuschaut und dabei ist. Also es war relativ viel los am Berg. Aber grundsätzlich gehe ich also nicht wegen Musicals auf den Berg, sondern eigentlich, ja, für mich ist es erstens, dass man mal wegkommt vom Alltag und man reduziert sich auf das Wesentliche. Das heißt, am Berg, da spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Wie ist das Wetter? Wie ist meine Kondition? Habe ich Durst? Also diese ganz grundsätzlichen Dinge, da wird man damit konfrontiert. Und am Ende ist es ja doch auch immer ein Erfolgserlebnis, wenn man dann oben steht. Und wir haben halt das Glück, dass unser Berg an der Nordkante der Alpen ist. Das heißt, wir haben nach hinten, also nach Süden, die Alpen, die Zentralalpen. Und nach Norden haben wir Oberbayern, Süddeutschland. Also wenn man bei uns auf dem Hochfällen steht und hat schönes Wetter, dann hat man einen Fernblick von circa 250 Kilometer. Also
wow.
Wir sehen München frei Auge, wir sehen den Bayerischen Wald, ich sehe sogar im Bayerischen Wald die Windräder laufen.
Wahnsinn.
Und wenn ich ein Fernglas dabei habe, wenn es ganz tolle Föhnlage ist, sehe ich sogar den Fernsehsender am Killesberg in Stuttgart.
Nee,
das
ist ja Wahnsinn.
Ist unglaublich. Und die gleiche Sicht nach Süden zu den Zentralalpen, also von der Zugspitze über den Großglockner bis rüber zum Watzmann und zum Dachstein. Ich habe mal so durchkalkuliert, wir hätten also so einen Sichtumkreis von, oder Durchmesser zu 500 Kilometer. Und also ich kann es nur empfehlen, wenn jemand mal am Chiemsee ist. Der Chiemsee liegt direkt am Fuße des Hochfällen und das kann man einfach toll genießen. Und es, ja, es prägt die Leute bei uns schon. Also es ist zum einen eine raue Gegend. Und zum anderen ist es aber auch eine schöne Gegend. Das ist der Grund, warum ich eigentlich immer so gerne auf den Berg raufgehe.
Das ist wunderbar umschrieben und das hat jetzt bei mir richtige Sehnsucht geweckt. Und ich hoffe, dass du jetzt nicht bei so vielen Zuhörerinnen und Zuhörern Sehnsucht geweckt hat, dass du jetzt deinen Hochfällen gar nicht wiedererkennst, weil da oben jetzt groß Gedränge losgeht. Aber wow, ja doch, das klingt gut, weil, wie du so schön gesagt hast, man nimmt ja diesen Hatsch, diesen Anstieg ja auch wirklich so als kleine Challenge an und alles ist reduziert auf das Wesentliche. Ich habe Durst, ich muss mal kurz verschnaufen, ja, konzentrierst dich auf die Schritte und dann willst du ja auch belohnt werden und diese Belohnung, die sich dann da oben erwartet, die hast du echt so schön beschrieben, wie man eigentlich es gar nicht beschreiben kann. Also wow, das klingt richtig toll. Ja, man hört, du liebst nicht nur diesen Berg, sondern auch deine Heimatregion. Wie kann man es auch verdenken? Und du warst zwischenzeitlich sogar mal Bürgermeister deines Heimatorts. Was zeichnet das Chiemgau deiner Meinung nach aus?
Ja, das eine ist natürlich die Landschaft, klar, Berge sehen. Das andere sind dann aber auch die Leute. Also die Bayern haben natürlich generell einen, ja, ich sag mal, einen eigenen Charakter. Und ja, im Chiemgau, es wird den Chiemgauern immer nachgesagt, dass sie, also das gibt diesen Begriff eingenäht oder eignat, dass sie ein bisschen eignat sind. Was bedeutet das ja? Ich habe mir mal überlegt, wie könnte man eignat beschreiben? Also die einen würden es als verschlossen bezeichnen, introvertiert. Man kann auch vielleicht sagen, etwas seltsam in den Handlungsweisen, manchmal nicht immer nachvollziehbar, aber im Grunde genommen zwar eine harte Schale, aber ein weicher Kern. Und das zeichnet die Leute eben aus. Und diese Verbindlichkeit, die die Leute bei uns haben. Also wenn ein Chiemgauer sagt, jawohl, das wird so gemacht, Das dauert, bis er das sagt. Aber wenn er es sagt, dann wird es so gemacht. Wenn man mal international schaut, wenn ein Amerikaner sagt, okay, let's do it, dann weiß man, dass es sicher nicht gemacht wird. Also,
Und
oder
er sagt es ziemlich schnell, ne? Also das ist
let's do
ziemlich.
it. Yes, genau. Und das ist genau die Sache, die ich so schätze. Wenn ein Bewohner in Oberbayern, in Bayern sagt, ja, machen wir das, dann wird es gemacht in der Regel.
Okay, verstehe. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich auch das dann eben diese, wie du es auch in der vorherigen Frage gesagt hast oder genannt hast, auch ein bisschen an der harten Gegend oder an der, ja, an der Natur liegt, von der man da umgeben ist, weil das bringt natürlich auch ja ganz andere Handlungsweisen mit sich, ne? Da muss man irgendwie auch an der einen oder anderen Stelle zusammenrücken, ne? Und da kann man nicht drum rum plaudern, sondern da geht es halt dann einfach zur Sache, denke ich mal. Also das ist natürlich jetzt irgendwie mal so eine hemdsärmelige Ableitung, aber so könnte ich mir vorstellen, dass das natürlich auch das Wesen der Menschen da prägt, die ja doch in einer etwas anderen Natur leben und ja, da es halt dann teilweise auch ein bisschen rauer zugeht.
Ja, ich denke, dann da hast du schon ganz recht. Also die Gegenden prägen ja die Charaktere der Leute, denke ich. Wenn man mal schaut an der Küste sind die Leute auch relativ wortkarg. Das heißt, kurze, präzise Ansage, ansonsten ist dein Leben in Gefahr. Und so ist es am Berg auch. Also wenn ich da zu viel Information gebe und nicht weiß, was wichtig ist, dann falle ich halt runter irgendwo. Und dann selektiert mich die Natur. Und sagen wir mal, wenn der Bayer oder wenn man als Norddeutscher sagt, ja, das ist ja alles in bester Ordnung, dann sind das relativ viele Zeichen, dauert ein bisschen. Wenn der Bayer sagt, passt schon. Also der Informationsgehalt pro Zeichen ist halt einfach dann hoch. Und das meine Theorie.
Sehr gute Theorie.
Wir werden Soziologen sicherlich das Gegenteil beweisen können, aber für mich passt es halt so ganz gut.
Ja, das macht Sinn und da habe ich auch quasi den Anstoß gegeben mit meinen Ausführungen, dass das ja vielleicht dann wirklich daran liegt, weil was bringt es, wenn man da um den heißen Brei redet, wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht und dann was glauben Sie denn, wie die Beschaffenheit des vor mir liegenden Weges mein Weiterkommen voranbringt?
Ja, genau, und danach ist er abgestürzt.
Genau, passt schon. Okay, lassen wir das. Genug des Chiemgau-Lobes und der Chiemgau-Anekdoten. Das komme ich ja nur noch in mehr in Urlaubsstimmung und mein Urlaub hat gerade heute ja sozusagen sein Ende gefunden. Was, lieber Sepp, hat dazu geführt, dass du CAD/CAM-technisch eine derartige Kapazität bist? Das ist ein harter Break jetzt, ne? Tut mir leid.
Das Leben ist immer hart. Aber erstens will ich sagen, es gibt sehr, sehr viele Kollegen, die viel, viel besser im Thema drin sind. Also das muss man wirklich sagen. Ich habe so viele Leute jetzt kennengelernt, von denen ich so viel lernen kann. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich 1999 hier an der Uni die Laborleitung übernehmen konnte und dann halt das hat Professor Gernet hat mich damals eingestellt und ich konnte dann mit vielen Professoren, mit vielen Zahnärzten hier zusammenarbeiten. Es ist eine lange Liste an Universitätsprofessoren, mit denen ich zusammenarbeiten konnte. Professor Pospich, Professor Rammelsberg, Florian Beuer, Jan Güth und jetzt nicht zuletzt vor allem auch der Professor Elhoff, mit dem ich jetzt seit mehr als, es sind jetzt 19 Jahre zusammenarbeiten darf. Und ich habe da so viel gelernt. Und die Kunst ist es, und das ist was, das kann jeder mal für sich so nachdenken. Die Kunst ist es, erstens lange dabei zu bleiben und zweitens möglichst wenig zu vergessen. Das heißt, ich lerne ja vorne immer Neues dazu, vergesse aber hinten wieder das Alte. Und dann wird das Wissen ja nicht wirklich mehr, sondern es wird halt anders. Und wichtig wäre es, möglichst wenig zu vergessen, aber viel Neues dazu zu lernen. Und das ist die große Kunst. Und ich habe wirklich viel, viel, viel Glück gehabt, hier an der Uni arbeiten zu dürfen.
Das heißt, die Uni war von Anfang an sehr digital aufgestellt und hat dich dann auch ein bisschen eben in dieses CAD/CAM-Thema reingeschmissen, kann man das so sagen? Oder war zumindest mal aufgeschlossen, weshalb du dann eben auch aufgeschlossen sein musstest?
Die Uni ist per se natürlich ein offenes, diskutables, eine Plattform, bei der man viele Dinge diskutiert und bei der man auch Dinge denkt, die man sonst vielleicht nicht denkt. Und tatsächlich war es so, wie ich 99 angefangen habe, hatten wir damals das DCS-System. Es wurde hier installiert. Professor Mehl war ja auch hier als Lehrer an der Uni München. Und Professor Mehl, der hat damals zusammen mit dem Stefan Holzner den EDCON-Scanner, damals war es der Prezi-Scan, entwickelt. Also der wurde wirklich hier in München entwickelt. Und da bin ich das erste Mal mit dieser digitalen Technologie konfrontiert gewesen. Und ja klar, der Sprung ins kalte Wasser. Und ich habe aber einfach über die Zeit, haben wir hier dann so viel lernen dürfen und lernen können. Und also ich glaube, da habe ich schon extremes Glück gehabt.
Ich bleibe dabei. Du bist aber trotzdem für mich eine Kapazität in diesem Bereich, auch wenn es sicherlich Leute gibt. Und wir haben im Vorgespräch so ein bisschen gespaßelt und du meintest es eigentlich in einem anderen Zusammenhang, aber es passt auch sehr gut für diesen Zusammenhang. Du bist ja bilingual, also du sprichst sowohl Hochdeutsch als auch Bayerisch, aber du bist sowohl auch klassischer Zahntechniker als auch eben in diesen digitalen Bereichen relativ firm, um das jetzt mal ja recht milde auszudrücken. Und das, finde ich, zeichnet dich halt auch so aus, weil du kennst halt beide Welten. Und was ich immer wieder zitiere, ich zitiere dich sowieso sehr häufig in irgendwelchen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, dass du mal den Satz geprägt hast, oder ich versuche es jetzt mal so wiederzugeben, wie ich es eben verstanden habe, dass du es geprägt hast, dass man immer die Sinnhaftigkeit der Neuerungen im Auge behalten sollte, weil es macht keinen Sinn und es ergibt keinen Sinn, wenn ich mit Gewalt eine Technologie versuche zu forcieren, die eigentlich der klassischen Technologie dann eben, was den Output oder eben geforderte Aspekte betrifft, nicht das Wasser reichen kann. Und das ist eigentlich, finde ich, eine super Formel, die sich immer anwenden lässt und auch angewendet werden sollte, bevor man jetzt in Lobhudelei verfällt, in Blinde. Und ich denke, so kann auch jemand aber auch nur argumentieren, der in beiden Disziplinen und in beiden Welten sattelfest ist. Und ja, deshalb, für mich bist du da echt eine Kapazität. So, nimm das an.
Ja, klar, Digitalisierung um der Digitalisierung willen macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt viele analoge Fertigungs- und Arbeitsschritte im zahntechnischen Labor, die nach wie vor analog viel, viel effizienter und kostengünstiger sind, als wie wenn ich sie digital mache. Diesen Aspekt sollte man immer berücksichtigen. Also man sollte nicht mit Gewalt versuchen, Dinge digital zu machen, nur damit sie digital sind.
Mhm. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, so einen gewissen, sagen wir mal, Spieltrieb mitzunehmen oder sich eben auch die Zeit zu nehmen, um eben auch Technologien, die vielleicht noch nicht so ganz angekommen sind, nicht gleich abzutun, weil die müssen sich ja natürlich auch erst entwickeln. Und wenn die ein entsprechendes Entwicklungsniveau erreicht haben, können die dann auch plötzlich an die geforderten, sagen wir mal, Basics oder an die geforderte Leistung heranreichen. Ne? Sonst, und da finde ich halt auch die Universität so wichtig. Die wird ja manchmal so gerne als goldener Käfig so bezeichnet, ne? Oder als Elfenbeinturm. Aber da kann eben genau so eine Forschung stattfinden, um eben bestimmte Technologien, die vielleicht am Anfang noch ein bisschen crazy sind, genauer zu betrachten und voranzubringen. Ne? Also du hast es ja auch genannt, ne? diese Scanner-Entwicklung, die da damals bei euch entstanden ist, woraus sich ja dann diese Firma entwickelt hat, die eigentlich ja CAD-CAM-technisch den Grundstein so ein bisschen gelegt hat. Ja, das hätte es dann nicht gegeben. Ne?
Da hast du absolut recht. Die Universität, das ist die originäre oder eine der drei Aufgaben der Universität neben der Ausbildung der Studierenden und der Patientenbehandlung, ist natürlich Forschung und Entwicklung. Und gerade die Entwicklung, wo soll sie denn sonst stattfinden? Klar, in den Firmen, aber bei Herstellern ist es natürlich auch immer vor dem wirtschaftlichen Hintergrund der Geschichte, während die Universität hier natürlich freier agieren kann und auch mal Dinge ausprobieren, die vielleicht im ersten Blick kein so großes wirtschaftliches Potenzial haben, aber dann längerfristig gesehen doch einen hohen Impact. Und das ist, glaube ich, un, unsere Aufgabe. Wichtig ist es nur, und da lege ich auch immer den Daumen in die Wunde, mit den Produkten dann wirklich auf den Markt zu gehen, wenn sie auch marktreif sind. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist auch immer eine Kollision natürlich bei den Firmen zwischen der Entwicklung und der Vermarktung. Da laufen natürlich gegenseitige Interessen. Und das ist eine Gratwanderung. Aber Universität hat die Aufgabe eben diese, es gibt ja oft Entwicklungen, die so Hype-Entwicklungen, Gartner Hype-Cycle sagt ihr vielleicht was dann. Mhm. Und die Aufgabe der Uni ist es eigentlich, diesen übertriebenen Hype, diese übertriebenen Erwartungen abzudämpfen und durch wissenschaftliche Analyse, durch Studien eben eine vernünftige Beurteilung einer neuen Technologie zu schaffen. Das ist unsere Aufgabe. Und klar, die Gedanken sind frei an der Uni. Und das ist auch das, was ich so schätze, dass wir hier einfach keine Einschränkungen in Bezug auf Entwicklung neuer Technologien haben.
Mhm. Ja, schön, also sehr schön umschrieben. Endlich hat es auch mal jemand so in Worte gefasst, weil das wird ja manchmal auch so ein bisschen vergessen. Man neigt ja auch immer in dieser doch ein bisschen aufgeheizten Situation immer mit Fingern zu zeigen, die spinnen da so ein bisschen rum. Nee, das ist alles ein Teil des Ganzen, das dann im Ideal eben allen zugutekommt. Und da, um da mal ein bisschen Sicherheit reinzubringen in bestimmte Themen und den Hype zu bremsen, wie du es so schön gesagt hast, dafür ist die Universität sicherlich auch ist dafür eine sehr wichtige Institution. Ja. Jetzt muss ich aber auch hier nochmal auf diese von mir angesprochenen Patente zu sprechen kommen. Ich habe es ja gesagt, du hast einige inne. Welches davon liegt dir besonders am Herzen und warum?
Ja, dann, das ist gar nicht so einfach, aber ich glaube, eine Entwicklung, die wird auch längerfristig die Zahntechnik und Zahnmedizin beeinflussen, und zwar das ist das Patent zu den Zahnstrukturdatenbanken. Also das heißt, dass man von den Zähnen nicht nur die äußere Oberfläche hat, sondern auch den inneren Aufbau. Und wenn man diese Daten hat, dann kann man halt ganz anders agieren bei der Herstellung des Zahnersatzes und auch bei der Rekonstruktion beispielsweise einer früheren Situation. Das Ganze geht von der Datenerfassung, also wie bekomme ich überhaupt diese geschichteten Zähne in einen Datensatz, gibt es verschiedene Ansätze, dann die Datenbank selber, aber auch die Ausgabe in der Fertigung, mache ich das subtraktiv, mache ich das additiv mit 3D-Druck, und gerade die aktuellsten Entwicklungen im 3D-Druck ermöglichen es, auch mit verschiedenen Materialien gleichzeitig zu arbeiten, also Multimaterial 3D-Druck, und ich denke mal, das wird langfristig oder längerfristig auf alle Fälle einen hohen Impact im zahntechnischen Labor haben. Es ist eine Entwicklung, die ist jetzt, ja, ich habe das 2009 bei uns als Erfindung gemeldet, es sind 15 Jahre, das dauert, aber die Dinge, die wir damit jetzt machen können, sind schon sehr, sehr erstaunlich.
Also die Idee, genau, kenne ich ja schon eine Weile, und es wurde auch schon an der einen oder anderen Stelle ja auch immer mal wieder gedroppt, und du hast dich darauf bezogen und auch schon erste nochmal Ergebnisse gezeigt mit ersten Multimaterialdruckgeschichten. Also um das hier nochmal aufzudröseln, das ist ja quasi, du splittest die Zahnstruktur oder die zu rekonstruierende Struktur quasi nochmal anatomisch auf. Also wenn man so will, in eine innere Dentinkernstruktur und dann eben das, was noch darüber ist, quasi der Schmelzanteil. Und das wird natürlich dann wirklich interessant, wenn man eben Zahnersatz CAD/CAM-gestützt generieren möchte, weil man dann eben auch dann sozusagen das, was momentan manuell händisch geschichtet wird, auf der Basis dieser Datenbank dann aufrufen kann und nutzen kann. Und du hast ja auch einige andere Erkenntnisse daraus gewonnen, dass es eigentlich auch so einen gewissen eine Regelmäßigkeit folgt, ne? Diese Strukturen und der Schmelz, der dann darüber gebracht wird, sehr stark eben von dem Innenleben beeinflusst wird, also dass man da gar nicht so einen farblichen Aufwand betreiben muss. drüber, sondern dass das darunter eben sehr essentiell ist für die Rekonstruktion.
Genau, das hast du ganz gut oder sauber beschrieben. Letztendlich wird auch die ästhetische Wirkung eines Zahnes oder auch Zahnersatzes schon durch die innere Struktur des Dentinkerns massiv beeinflusst. Und ich gerade die neue Entwicklung im Bereich des Microlayering, Carsten Fischer war ja vor einiger Zeit bei dir, der hat das ja wirklich sauber dargestellt. Also dieses Cutback ist ja genau diese Technologie, dass man praktisch das Zirkonoxidgerüst so gestaltet, dass es im labialen Bereich eben diese Grenzfläche zwischen Dentin und Schmelz darstellt und dann der Zahntechniker eben durch minimales Aufschichten den Zahn komplettiert und so dann eigentlich einen sehr, sehr natürlich wirkenden Zahnersatz bei minimalem Aufwand generieren kann. Also das ist so der erste Ansatz oder die erste Technologie, die das eigentlich aufgreift und auch mittlerweile sehr, sehr stark umsetzt. Freut mich, dass das da auch Anklang findet und dass die Techniker, also gerade bei mir im Labor sagen die Techniker alle, die Frontzahnschichten ist jetzt viel, viel einfacher geworden als früher, weil früher musste man ja sich diese innere Struktur irgendwie aus traditionell, wie man es gelernt hat von seinem Meister, musste man halt dann seinen Dentinkern gestalten und hat, man hat ja nie eine Vorstellung gehabt, wie könnte denn so ein Dentinkern ausschauen. Und warum macht die Natur überhaupt sowas? Warum macht sie so komplexe Dinge, dass sie Zähne mehrschichtig macht? Das ist ganz einfach. Der mehrschichtige Zahn ist eben dauerhafter. Der überlebt länger, weil er zum einen diesen harten Schmelz hat, der letztendlich die Abnutzung verhindert, gleichzeitig aber auch diesen flexiblen, elastischen inneren Kern, der verhindert, dass wenn denn ein Sprung im Schmelz ist, dass dieser Schmelzsprung komplett durch den Zahn durchrauscht.
Und wie man es bei Keramiken kennt.
Ja. Genau, und dann würde er letztendlich der Zahn zerbrechen. Das Interessante, diese Erkenntnis habe ich erst die letzten 2 Monate gehabt, ist ja eigentlich, dass wir mit Zirkonoxid genau dieses Prinzip kopieren, aber monolithisch, weil Zirkonoxid hat diesen Airbag-Effekt, das heißt, das tetragonale Zirkonoxid reagiert durch den Zusatz von, also es ist Yttromoxid zugesetzt, das ist tetragonal stabilisiert. Wenn ein Energieeintrag in Form eines Sprunges oder Risses kommt, dann wird die Phase umgewandelt in Monoklin. Es erfolgt eine Volumenvergrößerung um 4% und der Sprung wird zugedrückt.
Das Risswachstum gehemmt. Ja.
Genau, und das macht ja eigentlich die Dentinschmelzgrenze sonst. Das heißt, wir kopieren über diesen Airbag-Effekt das biomimetische Prinzip der Natur. Monolithisch hat man halt immer das Problem, dass man halt einfarbig ist oder multicolor, aber nicht in der Transluzenz dreidimensional geschichtet ist. Aber durch die Cutback-Technik im Microlayering kann man also hier wirklich eine tolle Arbeit abliefern, stabile Arbeit. Ästhetisch hervorragend und gleichzeitig effizient hergestellt.
Werbung. Hybridfertigung bei CutDent vereint das Beste aus zwei Welten. Die Designfreiheit des Lasermeltings mit der Präzision des Fräsens. Wir ermöglichen vestibuläre Verblendflächen von nur 0,4 bis 0,5 mm. Und als einzige in Deutschland die Hybridfertigung in Titan. Ideal für teleskopierende Arbeiten. Ab 7. Oktober bestellbar. Mehr dazu auf cutdent.eu.
Ja, auch auch eine wichtige Aussage deinerseits, weil es ja auch gerne immer so reduziert wird auf einfach und billig. Und da waren jetzt doch noch ein paar andere Argumente genannt. Also klar, Carsten hatte sie auch schon angedeutet, aber jetzt mit diesem biomimetischen Aspekt, das ist natürlich auch nochmal eine sehr interessante Erweiterung dieses Gedankens. Ja, sehr fein. Ich weiß schon, warum ich dich heute ans Mikrofon gebeten habe, lieber Sepp. Ja, ich bin auch ewig vorhin, als du so über die Aufgabe der Uni gesprochen hast, so richtig nervös geworden, weil ich dachte, boah, jetzt bin ich mal gespannt, was da noch alles so gerade passiert. Ne? Daher erlaube mir die Frage, what's new in digital dentistry?
gar nicht so einfach dann.
So macht sich der Moderator immer, ne? Haut mal einfach mal eine Frage raus, zieht sich wieder zurück und lässt sein Gegenüber schmachten.
Naja, also für mich ist momentan so ein Grundprinzip erkennbar, das so gerade die letzten 3, 4 Jahre immer stärker Fuß fasst, und zwar das Prinzip vom Datensatz zum Zahnersatz. Das heißt, auf direktestem Wege, und da ist Zirkonoxid natürlich zu nennen, zum Beispiel diese ganzen monolithischen Versorgungen mit also farblich geschichteten Rohlingen. Da kann man ja direkt aus dem Datensatz letztendlich den Zahnersatz herstellen mit einer Malfarben Glasurmassebrand fertiggestellt, 1:1 eigentlich vom Datensatz zum Zahnersatz. Wir sehen das aber auch mittlerweile beim Modellguss, also bei den klammerretinierten Versorgungen. Da hat man ja eine Zeit lang den Weg gewählt, dass man zwar digital konstruiert hat, das Ganze aber dann in ausbrennbaren Polymer gedruckt hat und dann wieder in die analoge Fertigung gegangen ist. Seit ja 3, 4 Jahren gibt es die Möglichkeit, dass man also im direkten Lasermelting-Verfahren vom Datensatz zum Modellguss kommt. Und das hat sich auch durchgesetzt. Also das ist
Wahnsinn.
ja absolut disruptiv mittlerweile, wie viele Modellgüsse lasergesintert werden. Natürlich auch vor dem Hintergrund Fachkräftemangel. Modellgusstechniker werden rar, also die sind selten mittlerweile. Und das Prinzip, also direkt aus dem Datensatz zum Zahnersatz zu kommen, das geht weiter. Wir haben aktuell gerade ein Forschungsprojekt am Start mit Fraunhofer IGCV, das nennt sich Fidentis. Also das ist jetzt ein Spin-off. Und wir fertigen hier beispielsweise Teleskoparbeiten mit einer Sekundärkonstruktion aus Gold und eine Tertiärstruktur aus Kobaltchrom. Und das Ganze wird aber in einem Bauprozess hergestellt. Also auch diese Multimaterialfertigung spielt hier wieder eine große Rolle. Also ich denke mal, das wird immer mehr werden, weil halt einfach uns auch die Fachkräfte und vor allem auch diese, ja, analog sprechenden Fachkräfte fehlen. Und dadurch müssen wir halt schauen, um auch noch den Zahnersatz einigermaßen kostengünstig halten zu können, müssen wir diese Sachen auch digitalisieren. Also da ist schon ein gewisser Druck auch
Aus
vorhanden.
der Not heraus. Aber meinst du nicht, dass man es dann nochmal zusätzlich beschleunigt? Also, dass dann eben gar kein Bedarf mehr ist, dafür zu sorgen, dass eben diese altgedienten Fachkräfte, ja, wie soll ich sagen, gehalten werden oder dass man da noch Energie in die Ausbildung steckt? Das ist immer so ein bisschen meine Sorge. Also, das eine bedingt ja immer so ein bisschen auch das andere, ne?
Die Sorge habe ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, Angebot und Nachfrage regelt ja letztendlich auch den Anführungszeichen Preis oder den Wert. Ich habe gerade vorher mit einem Labor telefoniert, beziehungsweise mit einem Zahnarzt aus dem Chiemgau, der gesagt hat, ja, er hat ein tolles Labor, die machen Teleskoparbeiten, super digital gefräste Teleskoparbeiten. Die haben aber einen Aufnahmestopp gemacht. Bis zum Jahresende nehmen die keine Arbeiten mehr an, weil die so viel Aufträge haben und das Personal nicht mehr expandieren können. Das musst du dir mal vorstellen. Jetzt ist August. Das heißt, die nächsten Arbeiten werden erst im Januar angenommen.
Ach du
Und
Heide.
das ist für mich, war das ein Alarmzeichen, weil ich gedacht habe, oh, da ist jetzt doch mehr Bedarf da an Leuten, als wir bedienen können momentan. Und was ist die Folge? Das sind extrem lange Wartezeiten. Und also wir müssen hier schon auch Lösungen anbieten können. Und man braucht überhaupt keine Angst haben, dass der Zahntechniker hier nicht mehr gebraucht wird. Im Gegenteil, diese Kompetenz wird immer mehr gebraucht. Und auch die analoge Kompetenz, weil am Ende des Tages setzen wir keinen Datensatz in den Patientenmund, sondern es ist immer analoger Zahnersatz. Und dessen muss man sich immer bewusst sein.
Ja, okay, sehr schön. Besser finde ich, kann man das jetzt auch nicht zusammenfassen. Danke. So sieht es nämlich aus. Es ist halt immer so leichtfertig dann irgendwie Kritik geäußert, aber es ist alles dann doch ein bisschen komplexer und das mit dem Versorgungsengpass oder dem Versorgungsnotstand, das hast du schon vor ein paar Jahren mal bei mir angedeutet, dass du da Sorge hast, dass wir darauf hinauslaufen. Und wir haben ja diesen Versorgungsauftrag. Deshalb sollte vielleicht irgendwie einfach der eine oder andere mal sich an die Nase fassen und sagen, ja, nee, also das alles immer schon kaputt zu reden, bringt nichts, sondern es ist ein Job mit Zukunft. Punkt. Und wie der dann letztendlich aussieht oder gemacht wird, das sei dann auch wiederum jedem selber überlassen. Aber wir brauchen Lösungen, um dem Ganzen Herr zu werden und gerecht. Und deshalb finde ich es auch spannend, was du da, also Fidentis finde ich interessant, dass du das nennst. Das ist ja quasi Multimaterial Laser Melting. Chrom, Kobalt, Legierung und Gold in einem Aufschmelzen sozusagen. Unfassbar. Max Horn und sein Kollege haben das ja, glaube ich, ausgegründet vom Fraunhofer. Also ich kann auch nur den Leuten ans Herz legen, sich da mal umzuschauen, weil es ist sehr spannend, was da passiert. Und da will niemand irgendjemand in die Suppe spucken, sondern da sucht man händeringend nach Lösungen.
Ja, ja genau. Also Fidentis ist ja auch angedacht, international dann zu agieren. Die Doppelkronentechnik ist ja eine ziemlich Deutschland geprägte Geschichte, also German Crown wird es hier in den USA genannt. Warum ist das so? Ja, weil diese Technologie natürlich eine hohe Herausforderung an Zahnärzte und Zahntechniker stellt. Das heißt, es ist vor allem auch die Herstellung im Labor ist eine komplexe Geschichte. Und wenn man hier halt durch digitale Technik das ein bisschen vereinfachen kann, dann wird die Akzeptanz international auch höher werden. Und es ist eine super tolle Technik auch zur Versorgung auf Implantaten. Also da sehe ich ein Riesenpotenzial für die Doppelkronentechnik international. Und deswegen, es freut mich, dass die Fraunhofer Jungs hier so Gas geben und dass die da mit 1000% bei der Sache sind. Also es ist echt spannend, was da gerade passiert.
Für mich eines der Highlights, dass ich den Herrn Horn kennengelernt habe, dann von ihm eingeladen wurde, mir das mal anzuschauen, und es ist wirklich beeindruckend, was da passiert. Auch, dass eben dieser Bereich, der ja in ganz krassen, sagen wir mal, Welten unterwegs ist, dann eben auch den Dentalbereich so als attraktiv und wichtig erachtet hat, um da eben Forschung zu betreiben, zeigt ja auch, wie groß der Bedarf da ist, ne? Also auch wenn da international gedacht wird, das ist ein Thema, das nicht von der Hand zu weisen ist, ne?
Du hast absolut recht. Und was ich den Leuten immer erkläre, ist, man muss mal schauen, die Preisdichte im Dentalbereich, also der Preis pro Kubikmikrometer oder pro Kubikmillimeter, ist im Dentalbereich gegenüber anderen Industriebereichen um das X-fache höher. Also sagen wir mal, wenn man hier so eine Vollkeramikkrone mal vom Volumen her vergleicht, was die kostet, und dann mal umrechnet, wie viel Edelstein ich dafür bekomme, also da sind wir nicht weit, weit weg vom Diamanthändler. Und deswegen Preisdichte macht das Dentale so interessant. Zum anderen ist es natürlich auch, Zahnschmerz ist unendlich übel. Also da macht man ja alles, damit der weggeht. Ja. Und zum anderen ist es so, der Mensch muss essen und der Mensch muss trinken. Also das verkauft sich immer. Aber das Werkzeug zum Essen, das braucht man natürlich auch. Und deswegen ist es auch eine der Grundbedürfnisse, Nahrung ordentlich zu zerkleinern zu können. Und deswegen ist meine Einstellung zu dem Zukunftsaussichten für Zahnmedizin und Zahntechnik sehr, sehr positiv.
Sehr gut. Ja, das ist eigentlich auch wieder ein Statement, das keinerlei weitere Kommentare meinerseits bedarf. Sehr schön. Da mache ich jetzt einen harten Break, wobei so hart ist er nicht, aber wir kommen jetzt in Richtung wieder deines Handelns. Und zwar mittlerweile gibt es ein Update deines CAD-CAM-Buchs, das jetzt schwerpunktmäßig den 3D-Druck behandelt. Ist der dentale 3D-Druck denn nun endlich in der Zahntechnik angekommen?
Sagen wir mal teilweise, würde ich sagen. Also wenn man mal schaut, wie viele Labore und auch Zahnarztpraxen mittlerweile 3D-Drucker haben, das ist unglaublich. Also ich bin immer erstaunt, wie schnell hier diese neuen Technologien Einzug finden. Und aber was man halt sagen muss, der größte Teil an Arbeiten, die damit hergestellt werden, sind ja, zahntechnische Hilfsmittel. Beispielsweise Modelle werden gedruckt, es werden Implantatbohrschablonen gedruckt, es werden irgendwelche Bissschablonen etc. Es sind also Hilfswerkzeuge, definitiven Zahnersatz zu drucken. Das ist noch ein Randbereich oder direkt Zahnersatz zu drucken, der dann eingesetzt wird. Klar, Laser Melting ist natürlich ein Thema, das ist seit 2002 im definitiven Zahnersatzbereich mit Cobalt-Chrom. Neuere Entwicklungen im Kompositbereich, hochgefüllte Komposite, also mit Keramikfülleranteilen bis zu 70 Gewichtsprozent. Das sind super Entwicklungen, muss ich echt sagen. Und der 3D-Druck ist aber sicherlich noch lange, lange nicht am Ende. Also das Entwicklungspotenzial nach oben ist enorm. Warum schätze ich das so ein? Ja, das ist eine ganz einfache Geschichte. Beim 3D-Druck kannst du die Materialeigenschaften und auch die ästhetischen Eigenschaften während des Bauprozesses beeinflussen. Also du hast Möglichkeit, hier Einfluss zu nehmen über den Bau, über die Materialien, die du verwendest, gerade auch im Multimaterialdruck. Und das hast du natürlich beim Fräsen nicht, weil beim Fräsen wird die Eigenschaft des Werkstoffes letztendlich vom Hersteller im Rohling schon
Ja,
vordeterminiert.
ja.
Und das ist die große Freiheit, die du dreidimensional beim 3D-Druck hast. Und deswegen glaube ich, diese Option, die habe ich subtraktiv nicht. Und deswegen wird hier noch viel, viel Luft nach oben sein.
Auch wiederum Stichwort biogenerische Ansätze etc. Ja, das ist natürlich faszinierend. Das ist also quasi nicht nur ein Volumen, das generiert wird oder eine Form, sondern eben auch Eigenschaften der jeweiligen Strukturen. Das ist, da kommt natürlich auch wieder dein Patent irgendwann zum Tragen, ne? Und man wirklich dann eben mit zweierlei Eigenschaften oder mit mehreren Eigenschaften, dem natürlichen Vorbild entlehnten Eigenschaften Zahnersatz zu kreieren. Spannend. Aber eben der 3D-Druck war ja auch gerade so ein Beispiel für diesen Gartner-Hype-Cycle, dass er so dermaßen nach oben geschnellt ist und dann sind sie alle quasi in den Mediamarkt gerannt und haben sich so ein Ding geholt und um dann festzustellen, ja, und jetzt, weil die Limitation war ja lange Zeit eben genau das Thema Indikationsbreite, zumindest mal was die, doch kann man auch sagen, auch bei den Metallen, man ist da halt einfach dann limitiert auf bestimmte Einsatzgebiete und die Harze hatten ja lange Zeit eben das Problem, dass sie eben nicht für permanente Versorgung zugelassen waren und auch nicht sich unbedingt geeignet haben. Aber da passiert einiges, merke ich auch. Trotzdem gratuliere oder Respekt, dass du es jetzt in deinem Update des CAD/CAM-Buchs dich an dieses doch auch sehr quirlige Thema getraut hast und das sozusagen zu Papier gebracht hast. Das heißt, ich gehe davon aus, du hast da auch eher die Basics bemüht. Ich war ja da in dieses Projekt nicht involviert. Hab's auch noch gar nicht in Händen.
Ich habe ein Belegexemplar für dich schon auf dem Schreibtisch
Ah, okay, sehr
und
gut.
das geht am Montag raus.
Ach, sehr gut.
Ist mir
Klasse.
eine Ehre. Aber du hast mir auch durch dieses CAD/CAM-Buch, die erste Auflage, war eigentlich die Vorlage für den Teil 3D-Druck. Weil damals haben wir ja auch gesagt, es macht ja keinen Sinn, jetzt immer das neueste Produkt vorzustellen, sondern fokussieren wir uns doch auf die Physik, auf die Mechanik, Dinge, die bleiben werden, auch wenn es neue Druckgenerationen gibt. Und das ist also hier auch wieder beim 3D-Druck so gemacht worden. Wir haben uns auf die Basis, auf die Physik konzentriert. Wir haben die Technologien erläutert. Und ich habe damals 2004 zusammen mit Florian Beuer und mit Kurt-Jürgen Erdelt einen Artikel im Dentallabor geschrieben. Das war 2004. Der hat geheißen Rapid Prototype Verfahren der Zukunft. Und wir haben damals diese Grundprinzipien der verschiedenen 3D-Drucktechnologien erläutert. Und wenn man sich das nach 20 Jahren wieder anschaut, dann hat sich eigentlich so viel nicht verändert, was die Basis. Wir sind immer noch schichtweiser Aufbau. Also eigentlich ist es ja ein 2D-Druck mit verschiedenen Schichten, die halt eine bestimmte endliche Dicke haben und dadurch halt die dritte Dimension erzeugt wird. Und gibt natürlich neueste Ansätze, die tatsächlich dreidimensional im Raum bauen, aber das sind also keine Produkte, die jetzt irgendwie am Markt momentan eine Rolle spielen. Also es ist ein 2D-Druck mit Schichten, die einfach eine gewisse Dicke haben.
Okay, verstehe. Du bist echt nah dran an Dingen. Sehr schön. Sepp, wir surfen hier beide auf einer extrem schnellen Welle. Das heißt, wir sind hier eigentlich schon fast durch mit dem Podcast. Wir sind tatsächlich schon bei meinen beiden letzten Klassik- oder bei den sich wiederholenden Fragen angekommen. Also du kommst deinem Chiemgauer naturell, was das Thema angeht, wirst du gerecht, ohne jetzt hier uns wichtige Informationen vorzuenthalten. Was ist für dich gerade der absolut heißeste Scheiß in der Zahntechnik, lieber Sepp?
Da habe ich eigentlich eine ganz klare Meinung tatsächlich dazu. Und zwar, es geht um die Totalprothetik. Totalprothetik ist letztendlich eine hochkomplexe Technologiegeschichte. Man muss also 28 Zähne im freien Raum an eine Position bringen, die einerseits Ästhetik vermittelt, zum anderen aber auch natürlich eine gute Funktion. Und hier gibt es eine Reihe von digitalen Ansätzen mittlerweile. Und was ist da mittlerweile meiner Meinung nach der heißeste Scheiß, wie du sagst? Also ich glaube halt, dass man hier die Fertigung der Prothese in einem Stück, in einem Bauprozess, das ist tatsächlich ein Meilenstein. Und da gibt es also einen Fräsrolling, der von einem Hersteller vor, ja, das ist, glaube ich, knapp 3,5 Jahre her.
Das ist auch schon wieder so lang.
Ja, ist es schon, vorgestellt wurde, bei dem man einfach die Zähne und die Gingiva in einem Fräsprozess herstellen kann. Und das war für mich am Anfang nicht vorstellbar, dass das überhaupt geht, aber es funktioniert. Also wir haben hier im Haus jetzt eine Vielzahl von Patienten schon so versorgt und mittlerweile sagen die Oberärzte alle, sie wollen nur noch diese Art von Prothese. Das ist im subtraktiven Bereich, aber ganz aktuell geht's gerade auch im additiven Bereich mittels Polyjet-Technik, Multimaterial, 3D-Druck, kann man also auch Prothesen drucken, die Gingiva und die Zähne in einem Bauprozess ohne Stützstruktur, also man muss nichts abtrennen, darstellen, ist aktuell in den USA zugelassen seit 1,5 Jahren. Da wird es schon angewendet. Bei uns soll die Zulassung zum Ende des Jahres erfolgen. Und da kommt noch ein Aspekt hinzu und da sind wir wieder bei der Zahnstrukturdatenbank. Also wir können diese Strukturdatenbanken auch für die Zähne verwenden. Das heißt, wir können diese Zähne dann auch geschichtet drucken, sodass sie eigentlich die gleiche Erscheinung haben wie ein Konfektionszahn. Der extrem große Vorteil ist hierbei aber, dass wir nicht auf verschiedene Größen fixiert sind, also small, medium, large oder so, sondern dass wir frei skalierbar sind und damit eigentlich die perfekteste Größe für den Patienten raussuchen können. Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die disruptiv wirken wird, weil man halt hier schneller und zielgenauer sein wird. Klar, materialtechnische Fragestellungen müssen erstmal geklärt sein. Bei uns laufen jetzt erste Studien an. Es muss stabil sein.
Das waren immer so die großen Themen bei Totalprothetik, ne? Also das halt dass ein Vorteil war dieser industriell vorgefertigten Zähne, wobei beim Prothesenkörper hatte man ja immer das Problem, das war ja dann auch, wurde in viele Richtungen gedacht, um da dieser Problematik mit Restmonomergehalt etc. pp. Herr zu werden. Also von dem her sind das jetzt auch keine so neuen, also die Fragen sind neu, aber dass man sich eben mit der Materialthematik auseinandersetzt beim Totalprothetik ist nicht neu. Da muss noch einiges geklärt werden, kann ich mir vorstellen, insbesondere wenn es um gedruckte Prothesen geht, wie sich das dann verhält. Ne? Also alles aus einem vorgefertigten Blank, subtraktiv, wow, da sehe ich einige große Frage- und Themenstellungen, die man mit dem klassischen Prozedere hatte, einfach mal ausgehebelt, ne? Also weder Verbund vom Zahn zu Rosa, noch eben die Fragwürdigkeit der Materialeigenschaften. Das ist schon wow. Aber ich kann es mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll.
Ich kann es mir jetzt mittlerweile erklären, weil letztendlich ist der Mensch ja auch nur mittelwertig. Das heißt, wir sind ja nicht 1,10 Meter groß oder 3,50 Meter, sondern irgendwo in einem Bereich. Genau, ja. Und so sind die Kiefer auch und deswegen funktioniert es auch. Es funktioniert nicht für 100%, aber ich würde mal sagen, für mehr als 80% der Fälle ist dieser Rolling geeignet. Ich muss sagen, ich habe meinem Vater selber solche Prothesen gemacht, Totalprothesen. Und der ist mittlerweile im Pflegeheim und ich mache ihm diese Prothesen immer sauber. Und wenn du die mit sauber machst, die sind nach 2 Jahren immer noch so, wie wenn ich sie gerade aus dem Poliermotor genommen. Der Glanz ist kein Belag, kein Plagg. Und das begeistert einfach.
Also der Kunststoff ist hochverdichtet, Es ist meilenweit von Streuschütttechnik entfernt. Ne?
Unglaublich. Also man bekommt einen Hochglanz. Das habe ich so vorher von Totalprothesen noch nicht gekannt.
Okay. Also es werden sicherlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer aufschreien und sagen, ja, dann hast du meine Prothese nicht gesehen. Es gibt sicherlich da draußen Leute, die sind absolute Helden in der klassischen Totalprothetik-Herstellung, aber das Gros der Leute, wenn ich dann auch an mich zurückdenke, wie ich Totalprothesen, ich habe es sehr gerne gemacht. Ich fand das Ganze, den Workflow super spannend. Ich meine, man muss sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele manuelle Arbeitsschritte da drin sind, aber das fand ich super spannend, ne? Vom Einbetten bis hin zum Vorbereiten des Konters etc., ne? Wässern und. Aber ich möchte jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass materialtechnisch das, was ich da rausgebracht habe, alles wirklich so einwandfrei war. Ne? Also, ja.
Ich denke mal, das ist eindeutig. Industriell gefertigte Rohlinge sind materialtechnisch auf alle Fälle der Handarbeit überlegen, auf alle Fälle.
Ja, denke ich auch. Aber es gibt sicherlich Leute, die haben ihre Fähigkeiten so weit ausgebaut, dass sie das sehr nah dran bringen oder sehr guten Zahnersatz generieren können.
Absolut, aber das sind die Profis, die Spitzenleute. Aber denk mal, so man muss ja auch an die Breite denken.
Ja, die Nachfrage ist einfach zu hoch und diese Spitzenleute gehen auch jetzt dann sukzessive in den wohlverdienten Ruhestand und wir haben dann einfach ein Problem. Ja. Das wird nicht gelöst, indem wir sagen, wir haben ein Problem, Hilfe Mama, aua, sondern da muss einfach eine Lösung her, möglichst überlappend. Sonst werden wir den Wartelisten nicht mehr gerecht. Ne?
Absolut, da hast du absolut recht.
So, das war die heißeste Scheißfrage, die du sehr schön beantwortet hast. Dann komme ich jetzt zur letzten Frage unseres Gesprächs, nämlich wer sollte deiner Meinung nach mal mein Gesprächsgast sein und warum, lieber Sepp? Jetzt bin ich gespannt.
Tatsächlich war ich gestern Abend noch schnell im Supermarkt beim Einkaufen und dann ist mir mein Kollege Josef Sepp Reitmeier entgegengekommen und dann habe ich mir gedacht, das ist der Mann, der muss eingeladen werden. Der hat ein Labor mit 15 Mitarbeitern, 3 Zahntechnikermeister und ich kenne keinen, also ich kenne nicht alle Zahntechniker natürlich, aber ich kenne keinen Zahntechniker bei uns oder in Deutschland, der Teleskoparbeiten so perfekt macht wie der Sepp. Und der Sepp kämpft täglich an der Front. Der ist einer, der kann seine Arbeit zu 1000%, ist aber einer, der das nicht groß betont oder groß die Runde macht damit. Und ich glaube, man muss mal jemanden von der Basis reinholen. Der Sepp ist jetzt auch 41 Jahre im Betrieb und seit über 25 Jahren selbstständig. Und ich glaube, also ich würde den Seppi Reitmeier empfehlen, der bei uns im Ort in Bergen, das Dentalteam Bergen hat. Und ich telefoniere oft mit ihm und bekomme immer mit, was so die Sorgen und Nöte sind und die halt oftmals wir an der Uni nicht mehr so mitbekommen, aber auch die absoluten Spitzencracks, oftmals diese Probleme gar nicht haben, weil die sowieso mit Arbeit so aufgefüllt sind, dass die da sich oft diese Fragestellungen nicht stellen. Also das wäre meine Empfehlung.
Sehr schön, schöner Kontrast. Und ja, wie du schon so sagst, das ist dann wirklich real. Also das ist dann einer, ja, der eben mit ganz anderen Dingen zu kämpfen hat. Und das klingt spannend. So jemanden, der ja, denke ich mal, so hochskaliert, eher dann auch die Sprache des Gros der Zahntechniker spricht und Zahntechnikerin spricht, dann mal zu Wort kommen zu lassen. Bin ich gespannt, wie er dann reagiert, wenn ich ihn darauf anspreche. Musst du mir aber dann nochmal irgendwie im Nachgang die Kontaktdaten zukommen lassen, dass ich da nicht den Falschen anspreche. Wobei Sepp Reitmeier Bergen, da denke ich mal, werde ich jetzt nicht mir allzu schwer tun.
Ist,
Ja.
glaube ich, eindeutig.
Ja, super, vielen lieben Dank, lieber Josef. Das war ein sehr schönes, kurzweiliges und vor allem aufschlussreiches und mit sehr wichtigen Dingen gespicktes Gespräch mit dir. Also ich freue mich total, dass wir diese Episode realisiert haben und freue mich vor allem jetzt schon total auf die Reaktionen der Community. Ja, und sag vielen lieben Dank.
Ja, lieber Dan, vielen Dank. Es war mir eine riesengroße Ehre.
Das war Dental Lab Insight mit Sepp Schweiger. Vielen Dank fürs Zuhören. Wer mehr über Sepp Schweigers Forschungsbeiträge und Studien erfahren möchte, dem empfehle ich einen Blick in unsere Quintessenz-Portfolio. Erst kürzlich erschien zum Beispiel in der Qualität 2024 ein sehr interessanter Beitrag von ihm und weiteren Autoren zum dentalen 3D-Druck von Keramiken. Alle Infos hierzu findet ihr in den Shownotes. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts hört, dann hinterlasst dort auch gerne eine Bewertung und euer Feedback. Wenn ihr Anmerkungen oder Fragen zu dieser Folge habt, dann schreibt uns. Ihr findet uns bei Instagram und Facebook oder schreibt uns an podcast@quintessenz.de. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Dental Lab Inside mit Dan Krammer, der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessenz-Podcast.